Wir beten. Wir danken dir, dass du uns geweckt hast an diesem Morgen für diesen Tag. Wir bitten dich, dass du uns auch das Ohr weckst und unser Herz. Wir wollen dich bitten, dass du mit uns redest, dass wir deine Stimme hören. Wir wollen dich bitten, schließe uns dein Wort auf, gib uns Erkenntnis, gib uns deinen Geist dazu. Wir wollen dich bitten, dass wir lernen für unseren Beruf, für unser Leben, für unser Verhalten, für unseren Glauben. Amen. Es gibt eine kleine Änderung im Programm. Wir beginnen heute mit der Betrachtung der Visionen. Amos ringt mit Gott im Gebet für sein Volk, Amos 7, 8, 9, die Visionen. Und in der zweiten Einheit der Ruf zur Umkehr, Amos 4 und Amos 5. Das hat gewisse inhaltliche Gründe. Und dann zum Abschluss Propheten und Prophetie heute. Sie haben den Text der Visionen ausgeteilt auf dem Blatt, auf den zwei Seiten. Von der Botschaft, vom Inhalt der Visionen her, stellt sich meines Erachtens die Frage, gibt es zur Zeit des Amos überhaupt noch eine Chance zur Umkehr? Beziehungsweise, wie müssen wir den Ruf zur Umkehr in Amos 5, suchet mich, so werdet ihr leben, wie müssen wir dieses Wort verstehen, in welchem Rahmen ist dies überhaupt möglich? Und deshalb jetzt zuerst die Visionen mit ihrer Botschaft. Ich habe Ihnen ja gestern eine Gliederung ausgeteilt, die noch relativ grob ist, aber dann kann man es vielleicht besser fassen. Wir stehen mit den Visionen im letzten Teil des Amos-Buches. Bei einigen Visionen gibt es noch Anfügungen, also ich meine jetzt nicht im Sinn der Literarkritik, Anfügungen anderer, aber die Visionen werden nicht am Stück aufgeführt, sondern sind ab der dritten Vision dann unterbrochen. Welche Funktion haben diese Visionen? Welche Aussageabsicht verbindet sich mit der Tatsache, dass die Visionen am Ende stehen und nicht am Anfang? Machen wir einen kleinen Vergleich mit Jeremia und mit Jesaja. Wir haben bei Jeremia, im Jeremia-Buch, am Anfang des Buches einen Berufungsbericht. Jeremia 1, die Berufung Jeremias. Nach dem Berufungsbericht kommen zwei Visionen ab Jeremia 1, Vers 11. Diese Visionen bei Jeremia sind ganz ähnlich gestaltet wie die ersten beiden Visionen bei Amos. Der Prophet sieht etwas und Gott fragt ihn, was siehst du? Der Prophet erklärt, was er sieht, nennt, was er sieht, und dann wird dieses Bild gedeutet. Also eine große Parallele zwischen diesen Visionen. Bei Jeremia haben die Berufung und diese Visionen eine klare Funktion am Anfang. Es ist die Berufung zum Prophet. Und in den ersten Visionen, die Amos empfängt, wird die grundlegende Botschaft entfaltet. Das geschieht nicht in der Berufungsaudition, in diesem Berufungsgespräch, sondern in der Vision. In der Vision bekommt Jeremia die Schau, das Unheil, beziehungsweise dann die Deutung, das Unheil kommt von Norden. Das ist das Zentrum seiner Botschaft. Es kommt Unheil, das gleiche Wort wie bei Amos, ist auch ein Unglück in der Stadt, das Gott nicht tut, dasselbe Wort. Es kommt Unheil, und dieses Unheil kommt von Norden, es kommt nicht von Ägypten, es kommt von Norden. Das ist die Botschaft, die er durchzieht und durchhält. Die wird dann natürlich reich entfaltet, aber da bekommt er die Botschaft. Jesaja, ist ja interessant, dass bei Jesaja in der Überschrift Jesaja 1, Vers 1, seine Verkündigung als eine Schau bezeichnet wird. Parallel zu Amos 1, 1. Dies ist das, was Jesaja geschaut hat über Israel, nein, über Juda und Jerusalem. Seine große Schau steht in Jesaja 6. Nicht am Anfang wie bei Jeremia. Und es ist die große Frage in der Auslegung, ist Jesaja 6 die eigentliche anfängliche Berufung, Berufungsvision, oder ist Jesaja 6 eine Vision auf dem weiteren Weg des Propheten? Also man schreitet ja auch in der Erkenntnis weiter und man hat eine größere Begegnung mit Gott und man wird immer wieder auf neue Wege gestellt. Der Grund für die Annahme, dass es nicht unbedingt die Berufungsvision sein muss, wird aus der Tatsache hergeleitet, dass sie nicht am Anfang steht. Es steht nicht Jesaja 1, vergleichbar mit Jeremia und Hesekiel. Interessant ist, dass bei den Propheten des 8. Jahrhunderts, Amos, Jesaja, Micha, Hosea, bei keinem der Berufungsbericht am Anfang steht, wenn wir überhaupt einen haben. Bei Micha nicht, bei Hosea ist leicht angedeutet, bei Jesaja nicht, bei Amos nicht. Interessant ist, was bei den großen Propheten später, Jeremia und Hesekiel, die Berufung am Anfang steht. Man kann sich fragen, warum? Es könnte sein, dass die Notwendigkeit zur Legitimation als Prophet 100 Jahre später größer war, als noch zur Zeit des Jesaja. Wie bei Jesaja haben wir nun auch bei Amos Visionen am Ende des Buches. Also bei Jesaja ist in der Mitte vom ersten Teil, Jesaja 1 bis 12, erster Hauptteil. Bei Amos ist im dritten Teil. Und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, waren das Berufungsvisionen? Oder waren es Visionen auf dem Weg? Der eigentliche Berufungsbericht des Amos ist ja sehr kurz. In Kapitel 7, Vers 14, der Herr nahm mich von der Herde weg und sagte, rede als Prophet über mein Volk Israel. Es bleibt letztlich unklar, ob wir es mit Berufungsvisionen zu tun haben oder nicht. Es bleibt unklar, ob diese Visionen am Stück gegeben wurden oder nicht. Klar ist auf jeden Fall, es gibt eine Entwicklung, und diese Visionen sind die Grundlage für die Botschaft, die Amos auszurichten hat. Gott begegnet Israel als Richter. Und in dieser Botschaft wird er auf einem Weg, der mit diesen fünf Visionen zurückgelegt wird, mit dieser Botschaft wird er auf einem Weg vertraut. Wie lang dieser Weg ist, ob Vision in einer Stunde oder über einen längeren Zeitraum, wo Gott es dem Amos immer klarer gemacht hat. Das müssen wir offen lassen. Interessant ist, dass die Visionen, ähnlich wie bei Jeremia, sagen, was kommt und nicht die Begründung liefern. Die sind in den Texten dazwischen, nicht in den Visionen selber. Zum Aufbau der Visionen, es ergibt sich ein Schema, 2 plus 2 plus 1. Die Visionen sind paarweise angeordnet, die letzte Vision steht alleine. Die Paare sind parallel konstruiert, aufgebaut. eben die ersten beiden, die dritte und vierte Vision und die fünfte. Wir sehen, beim Amos haben wir im Eingangsteil, Kapitel 1, 2, Fremdvölkersprüche, Völkersprüche, und im Schlussteil, Kapitel 7 bis 9, gegliedert durch die Visionen, ein ähnliches, aber kein identisches Schema. Wir haben im ersten Teil, Kapitel 1 und 2, Völkersprüche, 2 plus 2 plus 2 plus 2. Die Betonung liegt auf dem vierten Glied, Juda, Israel. Und wir haben jetzt bei den Visionen 2 plus 2 plus 1. Die radikalste Aussage haben wir auch hier in der fünften Vision im letzten Teil. Beides Mal eine Steigerung. Wir hatten die Steigerung bei den Völkersprüchen in der Schuld hin zu Israel, Juda, und wir haben sie bei den Visionen. Und jetzt zur Auslegung. Erste Vision: So ließ mich sehen der Herr, Herr, siehe einer, der einen Heuschreckenschwarm bildete, als das Spätgras zu wachsen anfing, und siehe, es ist das Spätgras nach der Mahd des Königs. Und es geschah, als er das Kraut der Erde ganz abgefressen hatte, da sprach ich: Herr, Herr, vergib doch, wie soll Jakob bestehen, es ist doch so klein. Der Herr ließ es sich gereuen, es soll nicht geschehen, sprach der Herr. Die Übersetzung ist ein Kombinationsprodukt aus Elberfelder, Kommentaren, Tursinai und Schmid. Also diese finden Sie sonst nirgends. Was ich in diesem Privatrahmen mir leisten kann, ist eine teilweise Verundeutschung. Nicht? Um das wirklich vom Original her etwas anschaulich zu machen. Heute habe ich mich etwas zurückgehalten, aber zum Teil war es ja schon recht undeutsch. Aber da Sie wissen, wie das zustande kommt. Amos sieht etwas. Gott lässt ihn etwas sehen. Es ist wirklich eine Schau, eine Vision. Er sieht einen, der einen Heuschreckenschwarm bildet. Siehe einer, man müsste eigentlich übersetzen, ein Bildner eines Heuschreckenschwarmes. Es ist ein Partizip. Und das Partizip ist ja ein nominalisiertes Verb und weist deshalb auf einen Täter viel stärker wie das Verb. Das Verb beschreibt, was man tut, das Partizip den Täter, ein Bildner, ein Bildender. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer ist das? Und jetzt sehen Sie wieder den Aufbau. Zweite Vision. Siehe einer, der einen Feuerregen rief. Kein Wunderzeugnis ohne Fehler. Siehe einer, der einen Feuerregen rief. Der Herr, Herr. Und jetzt haben Sie die Auslegung aus der Parallele. Wenn es hier Gott ist, wer ist dann hier? Nicht? Nehmen Sie diese exegetischen Hilfsmittel der Auslegung aus dem Zusammenhang. Das ist die sicherste Auslegung, die es gibt. Nicht die Assoziation, sondern die Erklärung aus dem Zusammenhang. Deshalb diese Vergleiche. Das ist nicht nur, dass man sich an Sprache und Ästhetik und Form ergötzt, sondern es dient der Exegese, der Erklärung. Also Gott ist der, hier handelte. Und er wird's dann durchgehend. Aber schön, das ist hier noch, nicht? Ist nur ein Schleierle drüber. Zweite Vision, Schleier weg, Gott. Und jetzt, was wird gemacht? Nein, wir haben eine Zeitangabe. Siehe einer, der einen Heuschreckenschwarm bildete, als das Spätgras zu wachsen anfing. Also ist jetzt eine furchtbare Übersetzung, Spätgras. ömt. Die zweite Maat, nicht? Das kennen wir auch aus unseren Landen. Gras wird zweimal gemäht. Die erste, höhere, größere, reichlich ausfallendere Heuernte. Und die zweite Maat, das ömt in der Regel nieder. Im Allgäu so nieder, dass man sich manchmal fragt, ob sich mehr noch lohnt. Also dort, wo es einfach nicht so fruchtbar ist, aus gewissen Gründen. Und siehe, jetzt wird diese Maat erklärt, es ist das Spätgras nach der Maat des Königs. Was heißt das? Die erste Maat bekommt der König. Die erste Maat bekommt der Staat. Die erste Maat bekommt das Militär für die Kavallerie. Die erste Maat bekommen die Beamten für ihre Besitze, für ihre Kühe, wenn sie welche haben. Und die zweite Maat, die kleinere, die weniger hergibt, die kriegt der Landwirt selber. Da steckt schon wieder Kritik drin, nicht direkt, aber indirekt. Der Mensch lebt zuerst für den Staat. Und das ist falsch. Das möchte ich hier schon anmerken. Dient der Staat dem Bürger oder dient der Bürger dem Staat? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und da muss ich ein Staatswesen überlegen, was muss ich leisten und wofür brauche ich Geld und wofür brauche ich es nicht? Bin sehr vorsichtig mit meinen Anklagen, aber diese Überregulierung in Deutschland kostet zu viel Geld. Die kostet zu viel Geld. Unsere Bürokratie ist furchtbar. Es wird mit jeder Reform schlimmer. Es wird nicht besser. Wir bräuchten einmal einen Staubsauger für den Paragrafenwald. Und der Bürger wird entmündigt, weil ihm alles vorgeschrieben wird. Das regt mich manchmal auf. Entschuldigung, ich bin ein erwachsener Mann und kann denken. Ich will was selber bestimmen. Und das wird immer schlimmer, wenn ich es recht sehe. Entschuldigen Sie, dass ich ein bisschen zornig werde. Das ist eine Entmündigung des Bürgers. Und da brauchen wir, ich plädiere für den schlanken Staat, dass der Bürger in Eigenverantwortung etwas tun kann und dass nicht alles reglementiert ist. Und da muss der Staat aufpassen, dass er die Bürger nicht verärgert. Es gibt so dumme Verkehrsregelungen, da wird der Bürger nur geärgert. Die sind auch nicht hilfreich. Es wird nur geärgert. Und das gibt eine Staatsverdrossenheit. Und da muss man sich in der Politik klar sein, was man tut, dass man für den Bürger da ist. Natürlich braucht der Staat auch Geld, aber die erste Maat darf nicht dem König gehören. Auch nicht in Israel und auch nicht bei uns. Vers 2, diese Heuschrecken haben jetzt alles abgefressen. Die haben die zweite Maat abgefressen und damit wird der Bauer mit seinem Privatbesitz in den Ruin getrieben. Nicht, das wäre noch einmal ein Hinweis, dass meine Auslegung vom Staatsapparat her nicht falsch war. Die Entstehung der sozialen Missstände auch durch einen Staatsapparat, der zu viel verschlingt. Es ist alles abgefressen. Ende für den Bauer. Und jetzt bittet Amos: Herr, Herr, vergib doch. Wie soll Jakob bestehen? Es ist doch so klein. Herr, vergib. Amos zieht die Konsequenz, das hat mit Schuld zu tun. Dieses Gericht kommt wegen Schuld, sonst müsste er nicht bitten, Herr, vergib. Er sieht den Zusammenhang. Und er verweist darauf, dass Jakob klein ist, schwach ist. vielleicht doch aus einer frühen Phase Amos, wobei er so lange gar nicht gewirkt hat. Nicht, wo noch die Schwäche der syrischen Streifzüge in Jakob greifbar ist und sichtbar ist. Wie dem auch sei. Er verweist auf die Schwäche Israels, das verkraftet Israel nicht. Eine solche Katastrophe verkraftet Israel nicht. Wenn der ganze Landwirtschaftsstand zugrunde geht durch eine solche Naturkatastrophe, das ist furchtbar. Der Herr ließ es sich gereuen. Es soll nicht geschehen, sprach er. Zweite Vision. So ließ mich sehen, der Herr, Herr, siehe einer, der... Also hier habe ich doch jetzt, hier habe ich Fehler drin. Ich bin erschüttert. Der PC hat auch seine Tücken, nicht? Wenn man die Übersetzung immer besser machen will, nicht? Immer genauer, dann fügt man was ein und vergisst zu löschen. Nicht? Ich gestehe nicht, ich habe eine alte Vorlage verwendet, ich lege nicht zum ersten Mal den Amos aus, aber ich habe sie nochmal überarbeitet, neu übersetzt, neu strukturiert, neu gegliedert. Und jetzt ist noch Fehler drin. Aber ich bin getrost, ich habe gelernt als Herausgeber eines Gemeindebriefs über 8 Jahre hinweg, es gibt kein Schrifterzeugnis ohne Fehler. Können Sie ganz getrost sein. Wenn einer kommt, da ist schon wieder ein Fehler. Es gibt kein Schrifterzeugnis ohne Fehler. Siehe einer, der den Feuerregen rief, und jetzt haben wir den Wirkenden, der das Partizip auch dann ist, und hinter dem Partizip als Subjekt steht, siehe einer, der den Feuerregen rief, der Herr, Herr. Der Feuerregen fraß die große Flut und wollte das Ackerland fressen. Die große Flut, wir könnten in diesem Zusammenhang übersetzen, das ist das Grundwasser. Ein Wasserspiegel, ein Grundniveau. Und das wird aufgefressen und dadurch kommt eine Trockenheit. Und Trockenheit ist wie ein Brand. Wenn eine Trockenheit kommt in großem Ausmaß, dann wird der Acker gefressen. Dann vertrocknet, verdorrt alles. Jetzt haben wir wieder dieses Eingangsmotiv der Trockenheit. Amos 1, Vers 2, der Löwe, Gott brüllt vom Zion, die Auen der Hirten vertrocknen, der Karmel verdorrt. Brand. Da sprach ich, Herr, Herr, lass doch ab. Wie soll Jakob bestehen? Es ist doch so klein. So, was fällt Ihnen auf, wenn Sie diese Strophe vergleichen mit der Strophe in der ersten Vision? Alles gleich bis auf ein Wort. Sehen Sie? Und das hat eine Bedeutung. Wenn wir so Parallelen haben und wir haben nur einen Unterschied, dann ist das wichtig. Dann muss man überlegen, warum. Nicht er bittet in der ersten Vision, vergib. Und in der zweiten, lass ab. Ich möchte es so deuten. Amos hat erkannt, weil auf die erste Vision dann doch eine zweite folgt. Also Gott offensichtlich wild entschlossen scheint zum Gericht, eben jetzt auf andere Weise, dass es mit der Vergebung ein Problem ist. Denn wenn Gott vergeben hätte, dann bräuchte nicht die zweite Gerichtsandrohung kommen. Und jetzt geht Amos einen Schritt zurück und bittet nur noch, lass ab. Drück ein Auge zu. Sieh dran vorbei. Er bittet nicht mehr um Vergebung. Er ist selber einen Schritt weitergekommen in seiner Erkenntnis. Vergebung wird zum Problem in dieser Phase Israels. Wiederum lässt Gott ab, und hier ist die Strophe fast identisch, bis auf den Schluss, es soll nicht geschehen, auch das soll nicht geschehen, sprach der Herr. Ein paar Anmerkungen zu beiden Visionen, ganz weniges. Gott ist der absolute Souverän der Visionen. Der Herr ließ mich sehen. Trachten Sie nicht nach Visionen. In manchen Kreisen sind die ja ganz in. Wenn Sie Visionen haben wollen, werden Sie welche bekommen. Aber ob das dann die Vision von Gott ist, ist eine andere Frage. Wenn Gott eine Vision schenken möchte, braucht er nicht den Willen des Menschen und nicht die Stimulanz dazu. Denn aus dem Innerpsychischen können viele Visionen kommen. Es geht darum, dass die Vision von Gott kommt. Und da braucht er keine Hilfe dazu. Da schenkt er so, wann er will. Wieder begegnet Gott als der Richter. Ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Da haben wir wieder eine Stimmigkeit innerhalb des Amos-Buches. Gott ist der, der den Heuschreckenschwarm bildet. Gott ist der, der den Feuerregen ruft. Gott. Drittens, das Gericht trifft alle. Im Gericht kann nicht mehr sortiert werden zwischen gerecht und ungerecht. Die Gerichte, die über diese Welt gehen, da wird nicht sortiert. Das kann den Gläubigen, trifft den Gläubigen mit dem Nichtgläubigen. Es trifft die armen Bauern, die teilweise unschuldig sind, sie sind mit hinein verflochten. Das muss uns deutlich sein. Da sind wir mit drin. Amos sagt in Jesaja 6, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Er sortiert sich hier nicht raus. Dass man dann individuell durch Gottes Führung noch einen Weg finden kann, möchte ich nicht verschweigen. Aber wenn über diese Welt Gerichte hinweggehen, werden die Frommen nicht einfach auf eine sichere Insel versetzt, bis das Gericht vorbei ist, sondern sie sind mit drin in den Geschehen. Viertens, die Fürbitte des Amos. Ich weiß nicht, ob ich die ersten Punkte nummeriert habe. Dann lasse ich den Vierer jetzt auch weg. Die Fürbitte des Amos. Das prophetische Amt der Fürbitte. Das ist etwas Besonderes, dass wir gerade bei den Propheten der Fürbitte begegnen, und zwar in einer besonderen Weise. Es gibt ein hebräisches Wort für Fürbitte, das nur bei den Propheten verwendet wird. Weil die Propheten den Durchblick haben, was geschehen wird, deshalb haben sie die Möglichkeit zur Fürbitte. Wer nicht weiß, was kommt, kann nicht entsprechend bitten. Das Volk brauchte das nicht bitten. Die lebten in dieser Zeit des Amos, wir werden nachher draufkommen bei Kapitel 5, in einer Sicherheit, uns kann nichts passieren. Ja, dann brauche ich auch nicht bitten. Die Propheten wissen, was kommt, und werden deshalb zu Fürbittern für das Volk. Können wir jetzt ein kleines Biblikum machen, durch die Bibel durchgehen, nicht von Abraham, der wird auch aus diesem Grund Prophet genannt an einer Stelle, weil er Fürbitte getan hat. Das ist der Zusammenhang. Abraham hatte keine Schau, wir wissen wenigstens nichts davon, sondern diese Fürbitte. Abraham war auch kein Prediger, aber er tat Fürbitte. Mose, Samuel, Jeremia, Amos und weitere Beispiele. Gingen zuerst, tue bitte Gebet, für bitte, für die Obrigkeit. Das ist prophetisches Amt. Jetzt steht noch ein Punkt auf meinem Zettel, der ist ein bisschen wir halt ich. Ich möchte warnen vor einem deterministischen Führungsverständnis. Alles ist im Himmel schon geregelt. Dann brauchen wir kein Gebet mehr. Ein deterministisches Führungsverständnis macht das Gebet nicht mehr nötig. Auch für mein Leben. Gott entscheidet vieles, aber nicht alles. Wir nehmen meines Erachtens auch das Menschenbild nach dem Schöpfungsbericht nicht ernst. Der Mensch ist berufen zur Verantwortung und zu verantwortlichem Handeln, und da gehören Entscheidungen dazu. Das ist ein ganz schwieriges Ineinander. Ich definiere Führung so, die Führung ist ein unentwirrbares Ineinander von göttlicher Bestimmung und menschlicher Entscheidung. Ein unentwirrbares Ineinander von göttlicher Führung und menschlicher Entscheidung. Und im Ganzen führt Gott. Und deshalb brauchen wir Gebet. Und aufgrund von Gebet kann Gott seinen Weg ändern. Stellen Sie sich das vor. Aufgrund von menschlicher Entscheidung kann Gott seinen Weg ändern. Bleibt aber immer so, dass er zu seinem Ziel kommt. Also das ist so kompliziert, dass man es nicht verstanden kann. Unentwirrbar. Ich sage das auch deshalb, ich möchte die Entscheidungsfreudigkeit und Entscheidungsfähigkeit von Christen stärken. Und manche Christen sind wie gelähmt, wie gelähmt. Weil das einzige Dichten und Trachten darauf geht, zu erfahren, was Gott will. Das ist ja recht. Aber wir erfahren es konkret nicht in jedem Einzelfall. Und dann muss ich entscheiden, und dazu hat mich Gott geschaffen. Auch der Verstand ist eine Schöpfer, ist ein Schöpferwerk Gottes. Nehmen Sie den Verstand ernst. Gebet, Beratung, Entscheidung. Die dritte Vision. Wenn Sie sie gelesen haben schon, dann merken Sie, die führt uns in ein exegetisches Dilemma. Das ist die bekannte Bleilot-Vision. Die kann man wunderbar darstellen. Aber es könnte sein, dass diese Übersetzung falsch ist. Schade, aber es ist so. Also es ist so, dass es sein könnte. Bei mir steht drüber, dritte Vision, Bleilot oder Zinn, Fragezeichen. Ich habe mich jetzt für Zinn entschieden. Übrigens, Bleilot ist nur sinnvoll, wenn man eine textkritische Veränderung im masoretischen Text mitmacht. Sonst wird von vornherein die Bleilot-Version sinnlos. Denn Gott steht nicht auf dem Bleilot. Das geht nicht. Und da muss man an dieser Stelle das Wort streichen. Das ist natürlich textkritisch möglich. So ließ er mich sehen, siehe, der Herr stand auf einer Mauer aus Zinn. Nicht, da steht dieses Wort. Und in seiner Hand war Zinn. Und der Herr sprach, was siehst du, Amos? Und ich sagte, Zinn. Und der Herr sprach, siehe, ich lege Zinn mitten in mein Volk Israel, nicht gehe ich länger schonend an ihm vorüber. Dann veröden die Höhen Isaaks und die Heiligtümer Israels liegen in Trümmern und gegen das Haus Jerobeams erhebe ich mich mit dem Schwert. Also ich möchte Sie jetzt mit dem Zinn nicht so lange plagen. Da gibt's eine kleine Abhandlung darüber, wo das ganz genau ausgeführt ist. Wenn Ihnen das Bleilot immer noch ansehnlicher und lieber ist, dann nehmen Sie das Bleilot. Man kann das auch letztlich nicht verifizieren, letztlich nicht beweisen, was ursprünglich ist. Es gibt eben dann letztlich diese zwei Meinungen. Mit einem Bleilot wird geprüft, und da sagen jetzt die Vertreter der Zinnhypothese, der Sinn eines Bleilots ist nicht das Prüfen, sondern Bleilot nimmt man zum Bauen. Dass es eine schöne Wand gibt, dazu hat man ein Lot. Zum Prüfen braucht man kein Bleilot. Wenn eine Mauer krumm ist, dann sieht man das. Also ist ja die Deutung, die Mauer ist am Einstürzen. Und da sagen jetzt die Kritiker der Bleilot-Übersetzung, da brauche ich kein Bleilot dazu. Wenn eine Mauer wackelig ist, das sieht man. Und wie gesagt, es kommt die Problematik hinzu. Er stand auf diesem Wort Anach, Hebräisch. Er stand auf einer Anachmauer. Auf einer Bleilotmauer gibt keinen Sinn. Man müsste das Wort streichen an dieser Stelle. Die andere Deutung mit Zinn wird so dann erklärt in der inhaltlichen Deutung. Zinn war ein Metall, das es in dieser Weise in Israel eigentlich nicht gab. Wenn, dann musste es importiert werden. Und Zinn stand zur Verfügung den Assyrern und ist ein entsprechendes Metall, das auf die Macht der Assyrer hinweist. Und die Verwendung dieses Wortes soll eigentlich zeigen, dass die Wirklichkeit der Assyrer nach Israel kommt. Das ist nun die Zinnauslegung. Ich habe Ihnen beides vorgestellt. Wie gesagt, beides hat dafür und dagegen. Der entscheidende Satz im Aufbau. Nicht gehe ich länger, und gemeint ist jetzt schonend, an ihm vorüber. Gott geht nicht mehr vorbei. Und jetzt geschieht etwas, was für den gesamten Visionenaufbau wichtig ist. Die Vision ist so gestaltet, dass Amos keine Fürbitte mehr tun kann. Das liegt in der Gestaltung der Vision durch Gott. Es ist ein unausgesprochenes Verbot der Fürbitte, beziehungsweise eine Verunmöglichung der Fürbitte. Ab der dritten Vision gilt für die dritte und vierte. Und da haben wir die Parallele zu Jeremia. Jeremia wird dreimal im Jeremia-Buch die Fürbitte verboten. Interessant ist, beide Propheten wirken unmittelbar vor dem Gericht, das eintrifft. Amos, Israel, Jeremia, Juda. Und diesen Propheten wird die Fürbitte, Jeremia direkt, Amos indirekt durch die Gestaltung Gottes der Vision verboten. Und das heißt, das Gericht kann nicht mehr aufgehalten werden, auch nicht durch prophetische Fürbitte. Es war anders bei Mose, 2. Mose 32 bis 34, auch der fürbittende Mose. Das war anders zur Zeit des Samuel, aber jetzt nicht mehr. Also die Wahrscheinlichkeit des kommenden Gerichts wird im Fortgang der Visionen immer wahrscheinlicher. Wir haben hier in der Überschrift, wenn Sie auch das noch kurz sehen, so ließ er mich sehen, es fehlt hier der Herr, Herr, weil dies direkt danach kommt. Siehe, der Herr stand auf der Mauer. In der nächsten Vision ist dann wieder anders geschildert. Gegenüber den ersten beiden Visionen, wo das Unheil vorübergeht, haben wir hier noch einen Unterschied. Nicht, wenn das Unheil vorübergeht, muss man nicht sagen, wie das Unheil ausgesehen hätte. Aber jetzt geht Gott nicht mehr vorüber und folglich muss man sagen, wie das Unheil aussieht. Und das kommt hier im Schlussvers. Dann veröden die Höhen Isaaks und die Heiligtümer Israels liegen in Trümmern. Die Heiligtümer. Und jetzt parallel und gegen das Haus Jerobeams erhebe ich mich mit dem Schwert. Jetzt kommt eine konkrete Androhung. Ein kleines Wort zu den Höhen.
Die Höhen sind der Ort der Heiligtümer.
Man baute Kultstätten auf die Höhe, weil Gott immer oben gesucht und lokalisiert wird. Bis hin zum Vater unser, wo es heißt Vater unser im Himmel. Der ist nicht unten, der ist oben. Eine weitere Symbolik, die Kirchen sind so hoch gebaut, dass der Mensch nach oben gerichtet wird. Nicht, dass es keine niedere Decke, dass der Mensch zusammendruckt, sondern dass er nach oben gerichtet wird. Das wird durch die Architektur zum Ausdruck gebracht. Und auch bei uns stehen viele Kirchen auf kleinen Anhöhen, innerhalb des Orts, je nachdem. Nicht immer, aber doch teilweise. Die Höhen sind oben. Und deshalb wird am Ende der Zeit der Berg, auf dem das Haus des Herrn ist, Jesaja 2, am höchsten stehen. Und damit erweist sich Gott gegenüber allen Göttern als der einzige wahre Gott. Das ist mit dieser, ob das real zu verstehen ist oder als eine symbolische Ausdrucksweise, das lasse ich dahingestellt. Ob der Zion am Ende der Zeit höher ist wie der Mount Everest, das weiß ich nicht. Vierte Vision, der Obstkorb. Sie sehen, jetzt haben wir wieder die volle Einleitung.
So ließ mich sehen der Herr, Herr.
Entschuldigen Sie, ich brauche auch noch einen Text. Jetzt haben wir ihn. Wenn man zu viel Papier hat, ist auch nichts. So ließ mich sehen, der Herr, Herr, siehe ein Korb mit Sommerobst. Und er sprach, was siehst du, Amos? Und ich sagte, einen Korb mit Sommerobst. Da sprach der Herr zu mir, das Ende ist gekommen für mein Volk Israel. Nicht gehe ich länger schonend an ihm vorüber. Heulen werden die Gesänge des Palastes an jenem Tag, Spruch des Herrn, Herr, Leichen in Menge, überall hingeworfen, still. Unheimlich. Sie merken, dieser Fortschritt, diese Steigerung, das ist eine Bewegung, das wird immer dichter. Siehe ein Korb mit reifem, mit Sommerobst, jetzt habe ich schon die Deutung gesagt, nicht? Warum dieses Bild, was will Gott zeigen? Ein reifes Obst. Obst, das geerntet ist, das jetzt reif ist. Das ist die eine Seite, die andere Seite ist hier ein Wortanklang. Nicht? Dieses Obst nennt sich hebräisch Kayitz. Kayitz. Der Obstkorb Keluf Kayitz. Und Ende heißt Kes. Kayitz, Kees. Z. Kajitz, Kez. Aber nicht so arg. Ich kann die Zwischenform nicht sprechen. Man kann nicht alles. Kajitz, Kez. Was siehst du? Kajitz, reifes Ort, Obst, Kez. Ende, Israel ist reif. Wie in der dritten Vision haben wir die Parallele, nicht? Gott geht nicht mehr länger vorüber. Genau parallel formuliert. Das ist die Aussageabsicht. Und dann haben wir wie in der dritten Vision, auch bei der vierten, diesen Schlussvers, wo die Folge angekündigt wird. Gott drückt kein Auge mehr zu. Das bedeutet Heulen in den Palästen. Katastrophe durch Krieg, Katastrophe durch Eroberung, die Wirklichkeit Leichen in Menge, überall hingeworfen. Und wenn der Kriegslärm vorbei ist und der frühere Freudengesang, Stille, Stille, unheimlich, Totenstille, Leichenstille, Eroberungsstille. Wir haben schon festgestellt, als Anmerkung für beide Visionen, wir sehen den parallelen Aufbau und dadurch keine Fürbitte mehr möglich. Hier wird die Gerichtsbotschaft ganz klar zum Ausdruck gebracht. Das Gericht kommt über Israel, über die Paläste, über die Höhenheiligtümer. Der Krieg zerstört und diese Zerstörung ist Gottes Handeln im Gericht. Die fünfte Vision ist relativ lang, deshalb ist sie so eng gedruckt, sonst hätte es nicht aufs Blatt gepasst. Da brauchen wir aber die Details nicht ausführen, aber ich lese einmal vor diese vier Verse. Und ich sah den Herrn am Altar stehen. Und er sprach, schlage auf das Kapitel, dass die Schwellen beben und zerschmettere sie auf ihrer aller Kopf. Und ihren Rest werde ich mit dem Schwert umbringen. Kein Flüchtling von ihnen wird entfliehen und kein Entkommener von ihnen wird sich in Sicherheit bringen. Wenn sie in den Scheol einbrechen, die Unterwelt, wird meine Hand sie von dort holen. Und wenn sie in den Himmel hinaufsteigen, werde ich sie von dort herunterbringen. Und wenn sie sich auf dem Gipfel des Karmel verbergen, werde ich sie von dort hervorsuchen und holen. Und wenn sie sich auf dem Grunde des Meeres vor meinen Augen verstecken, werde ich von dort der Schlange befehlen, sie zu beißen. Und wenn sie vor ihren Feinden her in Gefangenschaft ziehen, werde ich von dort dem Schwert befehlen, sie umzubringen. Ich werde mein Auge auf sie richten zum Bösen und nicht zum Guten. Zum Bösen, zum Unheil, zum Unglück. Wieder eine Steigerung. So ließ mich sehen der Herr, und ich sah den Herrn. Jetzt ist gar keine Frage mehr, nicht? Wer hier Subjekt ist, wer hier geschaut wird. Kein Korb, keine Heuschrecken, kein Bleilot oder Zinn, sondern Gott selber. Ich sah den Herrn. Jetzt wird es in einer letzten Deutlichkeit ausgedrückt, wer es ist, der gegen Israel steht. Gott selber kommt zum Gericht. Ich sah den Herrn stehen. wahrscheinlich müsste man besser sogar übersetzen, über dem Altar, auf dem Altar. Ich habe diese Stelle schon einmal erwähnt. Es ist die Parallele zu 1. Könige 13. Dort hat Jerobeam der Erste, nachdem er in Bethel einen Tempel errichtet hat, dort hat er geopfert, selber geopfert und noch stand auf dem Altar. Also es waren schon richtig gescheite, große Altäre und da stand er drauf. Und meines Erachtens ist das hier die Anspielung auf diese Stelle. Damals kam ein Prophet just in dieser Stunde und hat Jerobeam das Gericht angekündigt. Und jetzt wird es vollendet, jetzt steht Gott selber. Wie einst Jerobeam, aber jetzt steht Gott auf dem Altar und was befiehlt er? Die Zerstörung des Altars. Sehen Sie, und damit stehen wir wieder in einer prophetischen Kontinuität. Die Sünde Jerobeams wird immer angeprangert. In jeder Königseinleitungsformel, also das nennt man eine Einleitungsformel, wenn die Könige vorgestellt werden. Und im 7. Jahr des Königs X aus Juda wurde Jerobeam der Zweite König über Israel. Und er regierte so und so viele Jahre. Und er tat, was dem Herrn missfiel oder gefiel. Im Nordreich gibt es keinen König, der positiv bewertet wird. Und doch werden Unterschiede gemacht. Von Omri wird gesagt, dass er es noch schlimmer trieb wie die Vorgänger. Das ist die Einleitungsformel. Da gibt es auch noch eine Abschlussformel. Und mit diesen Formeln sind die Königsbücher ab Salomo strukturiert. Und hier haben wir immer die Kritik an den Nordreichkönigen von Jerobeam dem Ersten her. 200 Jahre lang haben die das weiter getrieben und jetzt ist Schluss. 200 Jahre, 926 bis 722, wurde dieser Kalbkult, goldene Kalbkult, nicht abgeschafft. Und jetzt steht Gott auf dem Altar. Und jetzt wird das Heiligtum zerstört. Und keiner kann entrinnen. Wenn Sie jetzt wieder zurückgehen, wo das vorkommt, nicht bei Amos, nicht einer flieht vor dem Löwen, konnte sich retten, dann kommt der Bär. Rettet sich an ein Haus, lehnt sich an die Wand und die Schlange sticht ihn in die Hand. Nicht, wenn es nicht so ernst wäre, das sind ja tolle Bilder. Nicht, aber es sind lauter Gerichtsbilder. Oder Israel-Strophe. Amos 2, da hatten wir es auch. Nicht der Schnelle kann nicht entfliehen, der Starke kann nicht. Und jetzt merken Sie, Amos hat diese Aufzählung, das macht er ganz gern. So Aufzählung, so Sentenzen, wo das dann deutlich wird. Da braucht man nicht mehr groß erklären, sondern es wird deutlich. Und hier haben wir es, keiner kann entrinnen. Keiner kann entrinnen. Sie haben natürlich rausgehört die Parallele zu Psalm 139. Psalm 139 und Amos 9, da ist die Parallele. Und ich werde meine Augen auf sie, über sie richten, zum Bösen, wieder das Wort Unheil. Es gibt ein paar Hebräer unter uns, Ra'a. Jeremia 1, bei Amos immer wieder. Das ist das kommende Unglück, das ist die Katastrophe, ganz konkret. Das ist nicht nur allgemein, sondern konkret zum Unglück, Unheil und nicht zum Guten. Da haben Sie eine Sache, Gott ist der, der sieht. Ich habe es ausgeführt an Jesaja 1. Wenn man die Hände aufhebt zum Gebet und da ist Blut dran, dann kann das Gott nicht ansehen, dann will er das nicht ansehen. Und so sieht er. die Frömmigkeit und den Alltag in Israel und kann das nicht mehr ansehen, positiv. Und deshalb kommt das Unheil. Das Auge auf jemand richten ist eine ganz ähnliche Formulierung, wie wir sie im Segen haben. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich. Das zugewandte Angesicht Gottes, das ist Segen. Und hier wird der Segen verweigert, zurückgenommen. Verweigerter Segen ist Gericht. Auch der Segen zwingt dazu, das Leben zu korrigieren. Nicht, dass man meint, wir könnten einfach Gottes Segen abholen und leben gerade so, wie wir wollen. Warum die Visionen am Ende, war meine Eingangsfrage. Wer den Amos durchliest, von Anfang bis Ende, und gönnen Sie sich solches Mal, Bücher am Stück zu lesen. Ich habe heute Morgen zu meiner Frau gesagt, der Amos hat mich neu gepackt. Den habe ich schon früher gern gehabt. Ich habe im Bengelhaus mal ein ganzes Semester zu Amos gemacht. Es war noch gründlicher wie hier, weil ich noch mehr Zeit hatte. Aber das ist so prickeles Weiß, nicht? All Woche Stund. Aber eine Woche nur Amos, da wird einem vieles noch bewusster. Lesen Sie ruhig immer wieder biblische Bücher am Stück. Bleiben Sie nicht am Detail hängen dann, aber lesen Sie es am Stück. Und Sie bekommen einen Eindruck vom Gesamten, warum das so geschrieben wurde. Sie werden hineingenommen in die Gesamtbotschaft. Nicht? Am Ende des Amos-Buches wird klar, wie es zu seiner Verkündigung kommt, die das ganze Buch durchzieht und wo es immer wieder heißt, so spricht der Herr. Aber in diesen Visionen gibt es die letzte Klarheit. Gott begegnet Israel zum Gericht. Und das ist unausweichlich. Und das ist ein Ende mit dem Haus Jerobeam. Mit diesem Königtum. Ist auch ein Gericht gegenüber diese ganze Linie der Könige. Und deshalb wird das Königtum zum Ende gebracht. Es ist ein Gericht gegen den Kult. Und es ist ein Gericht am sozialen Unrecht, das in Israel geschieht. Und deshalb, nicht aus Willkür, richtet Gott sein Auge auf Israel jetzt zum Unheil. Dass es da noch mehr dazu gibt zu sagen und dass es auch Amos hatte, darüber reden wir morgen. Und das heißt auf jeden Fall nach der Pause, die sich jetzt anschließt, bis 10.30 Uhr.